ARD.
MDR Kultur. Café.
Es grüßt Sie, Julia Hämmerling. Ich spreche heute mit einer Musikerin, mit Theresia Philipp. Sie ist am 1. Januar zusammen mit Jörn Markussen Wulff Leiterin des Bundesjazzorchesters geworden, des Bujazzo. Und ihre Instrumente sind Saxophon, Klarinette und Flöte. Ich freue mich sehr. Hallo Theresia.
Hallo.
Also Leiterin des Bundesjazzorchesters. Das ist ja eine tolle Stelle, die du hast. Du hast wahrscheinlich jetzt in Deutschland so eins der coolsten Jazzorchester.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich zu 100% unterschreiben. Aber ich wusste relativ früh, dass ich Musik machen möchte. Das war mir irgendwie einfach klar, so, das wusste ich. Aber das war mir überhaupt nicht klar. Das war auch nicht so per se eins meiner Ziele oder so, ja.
Ist aber auch nicht das einzige Jazzorchester, auch nicht das einzig große Jazzorchester, mit dem du gearbeitet hast und immer noch arbeitest. Du hast auch mit der HR Big Band gearbeitet. Das ist schon wirklich eine Nummer. Wie fühlt sich das an? Du hast ja auch viele Bandmembers da drin, die deutlich älter sind als du und wahrscheinlich, ich glaube, auch recht viele Männer. Also hast du da ein Gefühl für oder ist das eigentlich, macht das überhaupt keinen Unterschied?
Doch, das ist, die Dynamik ist eine ganz andere, ne? Im Bujazzo sind alles junge Leute, es ist also schon viel durchmischter, die sind an einem ganz anderen Punkt und wie du sagst, die HR Big Band ist eben eine der renommiertesten, die wir haben und ich war das erste Mal Anfang 2021 dort als Leitung und ach, das war total aufregend für mich. Das war auch das erste Mal, dass es so vor so einem Wahnsinnsorchester stand und dann auch noch mit meiner Musik. Also ich habe mir wirklich, ja, fast in die Hosen gemacht vor Aufregung, das kann man schon so sagen. Aber es war einfach es war so eine unfassbar tolle Erfahrung. Die sind auch alle wahnsinnig nett und es waren alles Männer tatsächlich. Es war keine Frau dabei damals, als ich da war. Und klar, das ist natürlich, das ist eine andere Dynamik und man wünscht sich eigentlich mehr Diversität, aber das ist eine tolle Band, es sind alles Wahnsinnsmusiker und auch ganz tolle Menschen. So. Also ich liebe das einfach nur da zu sein und es ist, ich lerne da immer so viel und das ist einfach toll, wenn so eine Band die eigene Musik spielt, ne? Was gibt's irgendwie Schöneres?
Das glaube ich dir sofort. Wir hören jetzt mal rein in The Gardener's Secret Arrangement, Theresia Philipp. Sie hören das MDR Kulturcafé. Herzlich willkommen. Seit dem 1. Januar 2026 ist das neue Führungsduo des Bujazzo, des Bundesjazzorchesters, komplett. Jörn Markussen-Wulff ist die eine Hälfte. Er leitet die Big Band Fette Hupe und das Landesjugendjazzorchester Hamburg. Außerdem lehrt er an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Damit haben beide Chefs des Bujazzo einen Ostbezug. Theresia Philipp, die zweite Hälfte, ist 1991 im sächsischen Großröhrsdorf geboren, eine kleine Stadt an der A4, in der Mitte zwischen Dresden und Bautzen. Gar nicht weit entfernt ist ein Saurierpark mit lebensgroßen Dinos. Und ich finde es nochmal interessant zu schauen, was gab es in Pulsnitz, also vielleicht auch außerhalb des Spielmannzuges, wo du relativ früh oder sagen wir mal mit 11 Jahren bist du da eingestiegen. Was gab es da sonst noch so an Jazz oder wenigstens an popularmusikalischem Angebot in Großröhrsdorf oder in Pulsnitz dann nachher?
Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich war in Kamenz auf der Kreismusikschule und habe da Keyboard gelernt, dann Saxophon. Und also Gott sei Dank gab es die Musikschule. Ich glaube, also ich hoffe, die gibt es immer noch auch. Und aber sonst gab es da eigentlich nicht so viel. Zumindest bin ich mit nicht so viel in Berührung gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich schon im Kindergarten, glaube ich, war das so musikalische Früherziehung genießen durfte. Das hilft natürlich einem da so den Weg zu ebnen und so. Aber ansonsten ging das dann eigentlich erst los, als ich auf dem Landesgymnasium für Musik in Dresden war, dass ich da so mit Jazz zum Beispiel überhaupt in Berührung gekommen bin. Ja.
Ach so, der Jazz, der kam also dann erst auf dem Gymnasium dazu.
Viel später.
Dazu. Ist ja auch ein Internat, ne? Du bist dann richtig nach Dresden gezogen.
Genau.
Das muss ja auch ein krasser Schritt gewesen sein. Wie war das so mit der Familie dann zu der Zeit?
Also meine Familie, meine Eltern, die haben mich immer unterstützt da, darin in dem ganzen Weg und so. Aber das war schon, also es war schon nicht einfach. Für mich auch nicht, ne? Also ich bin mit der 8. Klasse aufs Internat gekommen und natürlich, ich war am Wochenende zu Hause wieder und so. Aber das ist natürlich eine mega Umstellung gewesen und zwar nicht leicht, vor allen Dingen für meine Mutter, glaube ich. Und trotzdem haben die mich immer unterstützt. Aber es war, also der Impuls kam komplett aus mir heraus irgendwie. Ne? Ich habe mich da, ich weiß überhaupt nicht mehr wie, aber ich habe mich beworben und meine Eltern wussten überhaupt nichts davon. Und dann kam irgendwann der Brief mit der Einladung, dass ich zum Vorspiel kommen kann. Und dann sind die auch so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, ja, okay.
Du kamst also einen Tag mit dem Brief an und hast gesagt, Mama, Papa, schau mal.
Nee, das war eher so, was ist denn das für ein Brief hier? Wieso, was ist das für eine, so das, und ich so, ja, ach so, ich habe mich da mal beworben und so. Irgendwie krass eigentlich, wenn ich mir das jetzt so überlege. Und dann ging natürlich schon so, okay, willst du das wirklich? Und genau, dann habe ich mich mit meinem damaligen Saxophonlehrer mega intensiv auf diese Prüfung vorbereitet und so. Und genau, dann ging das so seinen Lauf. Aber es war das erste Jahr so, die 8. Klasse, die war nicht leicht für mich auch. Also das war schwer, aber es war richtig, es war der richtige Weg.
Sind deine Eltern musikalisch?
Schon, jetzt nicht besonders krass, aber doch, also Musik hat eine Rolle gespielt. Denen war auch richtig wichtig, dass wir irgendein Instrument lernen ab der 2. Klasse. Das war denen total wichtig. Und dann sind wir zum Takt auf eine Tür in die Musikschule gegangen, konnten uns ein Instrument sozusagen raussuchen. Dann hat man vielleicht noch hier und da einen Kompromiss gemacht. Das war schon wichtig, dass das Thema ist. Auch unsere Mutter hat uns immer, meiner Schwester und mir, immer vorgesungen. Und wie gesagt, mein Vater war im Spielmannszug. Also es ist jetzt keine so Musikerfamilie, wie das bei manchen ist. Aber die, also schon musikalisch, ja, würde ich schon sagen.
So, und jetzt leitest du das Bundesjazzorchester. Du bist aber dahin gekommen über mehrere Steps. Du warst zum Beispiel auch im Jugendjazzorchester in Sachsen. Mhm. War das noch in der Dresdner Zeit, als du da auf dem Gymnasium warst?
Mhm. Genau, ich war ein paar Jahre da Mitglied, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16 vielleicht, irgendwie so bin ich reingekommen.
Mhm. Ja. Was hat dir dieses Jazzorchester bedeutet? Was war das für eine Zeit?
Ach, das war toll auch, also das da auch aufgenommen zu werden, das ist, ne, man geht dann so verschiedene Steps immer weiter und dann das war dann so, dass, als ich auf der Schule war und einige von meinen Freunden in der Robert Lukacu und Philipp Scholz, die ja auch in Sachsen in der Szene irgendwie, die man vielleicht kennt, die waren da schon Mitglied. Und Sebastian Skobel, der jetzt auch in Köln ist, übrigens Pianist in der HR Big Band jetzt auch, die waren da alle schon Mitglied. Und das war für mich so, ich habe auf die aufgeschaut und ich dachte mir, oh, sowas mit, so, da will ich auch hin. Und dann da mitzuspielen, das war irgendwie toll. Ich habe übelst viel gelernt. Ich habe da auch Freunde, Freundinnen kennengelernt, die ich auch heute noch habe. Und hat meinen Horizont erweitert. Und ich muss auch sagen, da habe ich auch Jürgen Friedrich kennengelernt und Ansgar Striepens. Die haben jeweils eine Arbeitsphase auch mal geleitet. Und das war schon dann so, dass die auch mal dann so gesagt haben, ey, komm doch mal nach Köln. Oder der Ansgar Striepens, nimm doch mal eine Stunde bei Carolina Strassmeier in Köln. Und das war schon so, so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und komm mal ein bisschen raus aus deiner Bubble.
Nach Köln ist natürlich auch nochmal echt ein mächtiger Schritt wahrscheinlich gewesen. Da sprechen wir auch nachher noch drüber. Aber die Verbindungen doch zum Jugendjazzorchester Sachsen, die waren ja offenbar auch eng genug, damit du ein sehr würdiges Abschiedsgeschenk bekommen hast. Kannst du uns das nochmal zeigen, bitte?
Ja, ich muss auch übrigens noch dazu sagen, Ulrike Kirchberg, die Projektleiterin, die hat da auch ihr Übriges dazu getan. Die hat mich auch immer so ein bisschen rausgeschubst aus dem Nest, sage ich mal, gesagt, geh mal deinen Weg, geh mal hier, komm mal ein bisschen raus hier. Und die hat mich dann auch eingeladen, 2022 eine Probenphase mit dem Jugendjazzorchester Sachsen zu leiten. Und nach dieser Probenphase, die ich geleitet habe, habe ich dieses wunderschöne Saxophon
Miniatur. Ist das Vollplastik?
Ja, das ist
Vollplastik.
Das ist Vollplastik,
ne? Mit vier Klappen.
Richtig.
Mhm.
Ja. Genau, das habe ich mich sehr gefreut.
Lass doch mal hören.
Warte. Oh, direkt verkackt. Also vier Töne, ich kann sie aber auch gleichzeitig spielen, was ich super cool finde.
Aha. Ja. Es ist so ein bisschen wie eine Vollplastikharmonika.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ja, sehr witzig.
Mensch, wie vielseitig. Tolles Instrument.
Ja.
Wir haben was da von deinem Antrittskonzert, glaube ich, war das, mit dem Bundesjazzorchester. Und zwar Grundton-D-Konzert, ne?
Mhm. In Gera.
Da ging es um den Tag des offenen Denkmals, glaube ich.
Und
da gab es, also wurden sehr, sehr schöne Aufnahmen gemacht. Da haben wir jetzt eine vorliegen, die würde ich gerne spielen. Die heißt Fluid.
Thank you.
Der Titel Fluid, das war das Bundesjazzorchester unter der Leitung von Theresia Philipp. Theresia Philipp ist heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Sie ist jetzt die Leiterin des Bundesjazzorchesters und zwar zusammen mit, das ist ja nie ganz alleine oder selten ganz alleine, zusammen mit Jörn Markussen Wulff. Theresia, du bist aus Sachsen nach Köln gezogen, um zu studieren. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Schritt. Ich bin gespannt, wie war das für dich?
Es war ein großer Schritt für mich damals. Ich hatte mich da in Dresden, ich kannte viele in Leipzig, irgendwie schon so schön eingerichtet. Aber zu bequem ist ja auch schlecht, zu früh zu bequem zu werden. Deswegen war mir das irgendwie auch innerlich schon klar, dass ich raus muss. Und ich habe da eine Weile gebraucht, um hier warm zu werden irgendwie. Und dann kam auch dieses Ost-West-Thema nochmal so hoch für mich oder überhaupt mal hoch für mich, mit dem ich mich dann befassen musste.
War bis dato noch nicht Thema bei dir, wa?
Nee, überhaupt nicht. Also klar, man hat das, ich wusste ja, wo ich herkomme und man lernt gewisse Sachen und so weiter, aber erlebt habe ich das ja nicht, ne? Weil ich kannte ja quasi nichts anderes im Alltagsleben. Und dann nach Köln zu ziehen und zu realisieren, okay, krass, das sind schon zwei unterschiedliche, also Länder ja nicht mehr, natürlich, Gott sei Dank, aber ich bin anders groß geworden, ich bin anders sozialisiert, bin anders groß geworden, ich kenne andere Sachen als die Leute hier und auch zu erkennen.
Ist da so was Konkretes, an dem du das so festmachen konntest?
Ja, also manchmal waren es einfach nur so kleine Sachen, dass die Leute mit anderen Geschichten und Märchen aufgewachsen sind, dass man andere, also ich meine gut, andere Bezeichnung für irgendwas hat, das hat man auch von Bundesland zu Bundesland oder so, ne? Das ist jetzt nichts Spezielles, Ost-West-mäßiges, aber auch so wie ich aufgewachsen bin, ne? Dass ich, und das, da ist man ganz schnell auch bei dem Thema Klassismus eigentlich, ehrlich gesagt, da gibt's auch Erhebungen, dass es in Westdeutschland insgesamt jetzt bestimmt in Gesamtdeutschland auch vorwiegend ja weiße Akademiker-Leute Jazz studieren, was an sich ja schon eigentlich krass ist. Und aus diesem Umfeld kam ich ja überhaupt nicht. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und dann das zu sehen, dass dafür eigentlich überhaupt nicht so ein Verständnis da war bei meinen Studienkollegen oder dass die einfach eher so aus einer anderen Bubble größtenteils kamen, das war schon sehr präsent und auch, dass der Osten für die allermeisten super weit weg ist, also im Kopf oder war zu dem Zeitpunkt. Das hat sich auch geändert und das Thema ist ja jetzt auch viel präsenter, war es aber damals überhaupt nicht, ne? Und das hat für mich auch eine Weile gedauert, das greifen zu können, das für mich formulieren zu können und das ist so dieser Begriff Othering, das habe ich damals schon gespürt, ich habe mich da sozusagen auch in meiner Herkunft und in dieser Kultur irgendwie überhaupt nicht gesehen gefühlt. Ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es war, aber es war schon auch mit einem gewissen Schmerz irgendwie verbunden. Ist jetzt auch nicht super dramatisch gewesen, aber es war einfach Thema, so, ja.
Das glaube ich, ja. Und war das da dann das erste Mal, also in Köln, dass du dich vielleicht sozusagen als Ossi gefühlt hast? Also weil das ja vorher, wie du sagtest, gar nicht so richtig Thema war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag immer eigentlich, seit 2010, da bin ich nach Köln gezogen, seitdem habe ich eine ostdeutsche Identität irgendwie.
Ist ja irre, ne?
Es ist total krass, auch meine Eltern, die sagen immer, Mensch, dass das noch so Thema ist bei euch in der Generation, ist das irgendwie jetzt nicht mal Geschichte und so. Klar, es ist Geschichte, aber ich erlebe das irgendwie ehrlich gesagt bei vielen Nachwendekindern, die in den Westen gezogen sind, dass das viel mehr Thema ist, als bei denen, die da geblieben sind sozusagen. Ist schon spannend.
Ja, ja. Total. Das ist echt interessant. Also bei mir ist es ja andersrum. Ich bin aus dem Westen in den Osten gezogen und habe da auch dann erst gemerkt, dass man irgendwie anders ist. Und
ja.
Man kann es gar nicht erklären und es ist ein bisschen traurig. Aber im besten Falle führt das ja eigentlich zu dem Austausch, wie war denn das bei dir? Also ne, gegenseitig, dass man sich gegenseitig das fragen kann. Wie liefen das bei dir? Oder was haben denn deine Eltern so? Was weißt du denn von deinen Eltern? Mhm. Gab es solche Gespräche oder war da mehr Befremdlichkeit im Spiel?
Nee, war überhaupt kein. Also da war. Nee, die Gespräche gab es irgendwie größtenteils eigentlich nicht, wenn ich sie nicht angestoßen habe selber. Weil ich glaube, das Interesse. Also da spiegelt sich schon die Hierarchie von West zu Ost schon wieder in meinen alltäglichen Erlebnissen, die ich hatte. Ja. die Hierarchie von dem Westen zum Osten hinunter, sage ich mal, hat sich da auf jeden Fall in meinen alltäglichen Erlebnissen auch ziemlich stark wiedergespiegelt.
Also in der Form, dass du halt nicht direkt darauf angesprochen worden bist? Oder gibt es da noch mehr Momente,
nee,
wo du
ja,
das gemerkt hast?
Es gab einfach gar kein Interesse. Das war schon so eher dieses, ihr wart halt mal Osten, juckt mich eigentlich nicht, jetzt ist eh alles BRD, also Westen sozusagen. Und auch schon, was ich als sehr problematisch empfinde mit dem Erstarken der AfD, das halt oft, ne, auch so, ja, im Osten sind eh alles, das sind eh alles Nazis, die im Osten mit ihrem AfD-Problem und so. Ich denke mir, nee, also, wir sind wieder vereinigt, dann müssen wir auch gesamtdeutsch die Verantwortung übernehmen. Man kann diese Themen nicht auslagern. So funktioniert Wiedervereinigung nicht. Und das erlebe ich auch heute immer noch und ja, versuche da immer, ist mir auch ein Anliegen, da immer wieder ins Gespräch zu gehen darüber.
Ja. Also ich kann dich nur beruhigen, wenn es darum geht, dass man darauf angesprochen wird oder da diese Gespräche erlebt. Ich bin auch als Wessi hier im Osten nicht angesprochen
worden. Das glaube ich.
Warum glaubst du das?
Ja, ich kenne das ja auch. Also ich kenne das auch von der, ich meine, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, deswegen erlebe ich das hier in Köln natürlich andersrum. Aber ich weiß natürlich auch, dass es die Vorurteile andersrum genauso gibt vom Wessi. Das ist so ein Wessi, wird ja auch abfällig gesagt, genau wie andersrum mit dem Ossi, vom Ossi. Also das natürlich, das gibt's, das kenne ich ja auch aus, ne, so aus meiner alten Heimat.
Vielleicht können unsere Kinder dann irgendwann anders darüber reden.
Aber wann bist du hingezogen?
Ich bin 2003 hierher gezogen. Also ich wohne jetzt schon seit über 20 Jahren hier.
Über 20 Jahren, 2003, ja. Das ist natürlich dann auch noch viel näher. Ja, viel näher an der Wendezeit gewesen, als ich rübergezogen bin.
Nach meinem
bin.
Gefühl ja überhaupt nicht. Ja, also es ist echt spannend. Theresia, was mich aber auch nochmal interessiert, ich habe gelesen, dass du 2020 hast du Covid bekommen und hast ab dem Zeitpunkt unheimlich zu kämpfen gehabt damit. Kannst du das nochmal beschreiben?
Genau, ich habe in der zweiten Welle, das war über Weihnachten 2020 hatte ich das erste Mal Covid und es war so ein mittelschwerer Verlauf. Es war schon nicht so easy, aber ich war jetzt nicht im Krankenhaus. Und dann habe ich auch, ich bin nicht mehr richtig wieder gesund geworden. Und dann war auch zum Beispiel dieses HR-Projekt, das war auch in der Phase, da hatte ich noch wahnsinnige Atemprobleme und habe das aber eben meine Arbeit dann noch so durchgeprügelt. Ein halbes Jahr, will ich eigentlich fast sagen, bis dann eigentlich irgendwie nicht mehr so richtig viel ging. Und dann war ich auch länger in der Klinik und habe viele Monate alles abgesagt und ja, habe eine Form von Post-Covid. Das ist jetzt 5 Jahre her, ne? Das ist schon eine richtig lange Zeit und habe mega viele Behandlungen probiert. Ich war wirklich bei unzähligen Ärzten und Ärztinnen und Kliniken und...
Was hattest du denn für Symptome? Also was hat dir das Leben so schwer gemacht?
Also Post-Covid ist eine total ganzheitliche und vielseitige Krankheit oder Krankheitsbild. Das sieht ja bei jeder anders aus. Bei mir hat sich das in der Lunge, im Herzen geäußert und auch in Erschöpfungszuständen. Ich habe auch MECFS diagnostiziert bekommen. Ich will dazu sagen, ne, weil ich kann ja auch wieder meiner Arbeit nachgehen und so. Es gibt wirklich Leute, ich bin da ja gut vernetzt auch mit der Zeit, die MECFS haben. Ich habe es in der leichten Form. Die können nicht aufstehen, die gehen sich vielleicht duschen und sind so erschöpft. Diese Phasen hatte ich auch. Das ist einfach, man kann sich das nicht vorstellen und man muss sich wieder ins Bett legen, weil man einfach nicht mehr kann. Das ist wie, es gibt Leute, die existieren wie lebende Tote und das ist mega schlimm und es ist so wichtig, dass da investiert wird in Forschung, weil die Krankheit gab es natürlich auch schon vor Covid, ne? Aber das ist exponentiell in die Höhe explodiert mit dieser Viruserkrankung und das ist echt nicht lustig so.
Ja. Und du hattest schwere Probleme mit deiner Lunge, hast du auch gesagt. Für dich als Bläserin natürlich ein wirtschaftlicher Totalschaden erstmal. Bewundernswert, dass du die Nummer mit der HR Big Band auf die Beine gestellt bekommen hast. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut. Ich habe immer noch Aufs und Abs und das ist auch Fluch und Segen zugleich mit dem, was ich mache. Ich bin freiberuflich und das ist natürlich ein extremer wirtschaftlicher Druck, aber ich habe halt auch die Freiheit, mit meiner Energie zu gehen und weniger zu arbeiten und mir das so einzurichten. Und ich habe mein Leben danach ausgerichtet, das kann ich schon so sagen. Ich muss mit gewissen Erholungsphasen planen und wenn ich das konsequent mache und unter einem gewissen Anstrengungslevel bleibe, dann funktioniert das auch gut. Wenn ich da mal aus verschiedenen Gründen drüber gehen muss oder drüber gehe, dann hängt mir das auch wochenlang nach. So, und deswegen, genau, es ist auf jeden Fall noch Thema in meinem Leben, aber ich habe mich da gut sortiert und strukturiert und bin in sehr guter ärztlicher Betreuung auch, Gott sei Dank. Das gibt es ja auch anders. Genau, mit Aufs und Abs, aber mir geht's irgendwie gut. Ich bin so, wie es jetzt ist, bin ich mega zufrieden. Und deswegen, ich frage mich auch nicht mehr, ob es ganz weggeht. Das macht mich irgendwie an dem Punkt sonst nur unzufrieden. Es ist jetzt irgendwie, ist okay, so wie es ist.
Also hast du erstmal einen Weg gefunden. Okay.
Ja.
Hast du in der Zeit besondere Musik gehört? Also wo es wirklich schlecht war? Hast du da irgendwie so noch im Kopf, was du da gehört hast?
Warte, lass mich kurz überlegen. Nee, also ich habe eine Zeit lang auch überhaupt keine Musik gehört, weil das war mir alles zu anstrengend. Ich habe, als ich dann das zweite Mal Covid gekriegt habe, war es ein riesiger Rückschritt wieder war. Ne? Also da war ich auch, das war...
Deine Zeit im Bundesjazzorchester, wo du selber gespielt hast, die war, glaube ich, unter Jigs Wickham und Nils Klein. Mhm. Was war das für eine Erfahrung im Bundesjazzorchester?
Eine sehr wichtige, würde ich sagen. Es war nicht so, ich sage jetzt mal, behütet wie im Jugendjazzorchester Sachsen. Da wehte schon auf jeden Fall ein ganz anderer Wind. So konkurrenzmäßig.
Das heißt, du musstest also vorher knallhart üben, damit es dann auch saß zum Beispiel.
Ja, also das sowieso, das habe ich auch in Sachsen schon gemacht. So. Das ist super klar gewesen auch. Aber so vom Konkurrenzding, das war jetzt nicht so klar, dass es so eine Gemeinschaft war, die in einem Strang zieht. Es war schon so Konkurrenzdenken war da schon, das Konkurrenzding war auf jeden Fall da noch und irgendwie die Stimmung war anders. Und es war auch so dieses Frauen-Männer-Thema ist dann plötzlich so aufgeblüht und es waren bestimmte Strukturen eben noch nicht gegeben, sage ich mal, daher gab es, also es war nicht nur eine ganz tolle Zeit, es war auch eine echt schwierige Zeit für mich zum Teil, ja.
Hm. Und trotzdem hast du da aber irgendwie deinen Platz gefunden und dich wohlgefühlt, nehme ich an, sonst würdest du, glaube ich, das Jazzorchester jetzt nicht leiten, ne?
Nee, total. Und das ist ja auch, es hat sich ja auch total viel getan und entwickelt in der Zeit, das habe ich ja auch mitgekriegt im Laufe der Jahre und von Nils und Jigs, also die Probenphasen mit denen waren auch super toll und auch die Auslandssachen, die man da machen konnte. Ne? Das ist natürlich der Wahnsinn, sowas, so Möglichkeiten zu bekommen. Mit den Sachsen sind wir nach Indien gefahren und mit das Bujazzo ist damals, wir waren ja doppelt besetzt, deswegen war ich damals da leider nicht mit. Die haben aber eine Westafrika-Tour gemacht und das ist natürlich, also ich meine,
sehr, sehr cool.
Das ist halt voll das Privileg, ne? Mit einer Band Musik zu machen und damit so ins Ausland zu reisen, das ist natürlich der Wahnsinn.
Was möchtest du jetzt anders machen, wenn du sagst, so, naja, die Strukturen, die mir da begegnet sind, da kann man durchaus noch ein bisschen was verbessern. Was würdest du gerne ändern jetzt in deiner Amtszeit? Wer weiß, sie kann ja auch sehr, sehr lange gehen. Mal sehen.
Genau, also der Nils Klein hat das ja bis letztes Jahr noch selber gemacht mit dem Ansgar Striepens dann. Und die haben den Weg da einfach total schon geebnet in den letzten Jahren, dass sehr vielseitig und bunt zu gestalten, auch musikalisch. Also, dass die jungen MusikerInnen eine Bandbreite an Musik kennenlernen, dass man kennenlernt, wie kann man als MusikerIn in dieser Kulturwelt und in der Gesellschaft Leben? Wie sehen Arbeitsalltage sozusagen aus? Was gibt es für Entwürfe? Was gibt es für verschiedene Musiken? Wie kann man das in einen Big Band-Kontext setzen? Und so, das finde ich so wichtig und spannend. Und genau das möchte ich weiter ausbauen. Dann ist es auf jeden Fall ein Ziel, das Bujatsu sehr viel diverser aufzustellen. Also das finde ich super wichtig und das ist ein langer Weg. Man ist auf diesem Weg, aber es ist eben, wir sind noch lange nicht da, wo ich sein will eigentlich mit dem Bujatsu, was das Thema angeht. Und da gilt es auf jeden Fall, weiter ein Augenmerk drauf zu haben. Auch eben, ne, das
Wenn es jetzt um die Verteilung von erstmal Männern und Frauen geht, wir sehen das jetzt mal so in diesen beiden Seiten. Natürlich geht es da auch um noch mehr Diversität, auch was Geschlechteridentitäten angeht. Aber es fällt ja doch auf, dass Frauen im Jazz relativ selten vorkommen, wenn man es vergleicht. Hast du dafür eine Erklärung?
Also eine einfache Erklärung gibt es dafür nicht. Ich habe so meine Vermutung. Aber es ist halt schon so, dass Mädchen anders sozialisiert werden als Jungs und dass man schon eine bestimmte Art und Charakter braucht, um so ein bisschen, sag ich mal, outgoing zu sein, sich trauen, Soli zu spielen und so weiter. Das ist so ein Aspekt, dass das alles bis zu einem gewissen Level geht, ne? Wenn man sich die ganzen Schul-Bigbands anguckt, die sind voller Mädchen. Das dünnt sich dann super schnell aus, umso professioneller das wird. Und das ist, glaube ich, hat auch sehr viel damit zu tun, dass wie die Arbeitswelt strukturiert ist, dass es freiberuflich, also die meisten sind freiberuflich tätig, die allerwenigsten sind in irgendeiner Form fest angestellt. Wie sieht die Arbeitswelt oder der Arbeitsalltag aus? Wie viel ist man unterwegs? Wie lässt sich das vereinbaren mit Familie? Das ist ja auch so ein Riesenthema. Wie ist die Care-Arbeit immer noch verteilt? Wir leben halt in der Gesellschaft, in der wir leben und dann dünnt sich das super schnell aus. Wichtiges Thema auch, dass es fehlende Vorbilder gibt, zu meiner Zeit zum Beispiel. Oder es gab sie ja eigentlich, das ist ja der, eigentlich ist es die Ironie an der Sache. Eigentlich hätte sie es gegeben, aber sie wurden einfach unsichtbar gemacht. Das ist echt so krass, aber ich dachte bis zum Ende meines Studiums, eigentlich gibt es für mich überhaupt keine weiblichen Vorbilder. Ich hatte noch nie von Jutta Hüpp gehört, genau,
man hat. Aber wir haben ja trotzdem schon eine Julia Hülsmann, ist ja auch schon da. Und Charlotte Greve hat ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger als du gespielt. Aber wenn sie jetzt selber noch relativ jung ist.
Ja, genau. Also Charlotte Greve ist ein paar Jahre älter als ich. Julia Hülsmann auf jeden Fall, Carolina Strassmeier, Angelika Nistier. Das waren so Figuren, aber das sind ja super wenige. Auch bis man mit denen in Berührung kommt, sage ich mal, ist ja schon eine Zeit vergangen. Wen lernt man als erstes kennen, wenn man anfängt mit Jazz? Das sind nicht die Frauen. Das sind so wenige immer noch. Das ändert sich natürlich, aber im Vergleich dazu könnte man also für drei Frauen direkt 80 Männer aufzählen. Und das ist halt einfach kein gutes Verhältnis. Und genauso auch also jetzt reden wir ja auch ausschließlich über das Verhältnis von Männern und Frauen, ne? Und wenn wir ins Bujatsu gucken, es gibt natürlich auch andere Aspekte von Diversität. Auch, dass es nicht ausschließlich Leute sind, die in Köln und Berlin studieren, nicht die ausschließlich aus Westdeutschland kommen. Dass es nicht nur eine weiße Band ist. Das sind alles Aspekte. Natürlich sind das auf keinen Fall Hauptkriterien, wonach man Dinge entscheidet. Das nicht, aber man muss ja ehrlich sein und sagen, okay, das spiegelt ja überhaupt nicht unsere Gesellschaft wieder so, wie sie ist.
So Pi mal Daumen, wie viele Leute aus Ostdeutschland hast du da?
Ja, und jetzt wird's interessant, weil also Gott sei Dank, ne, vermischt sich das immer mehr, aber wie berechnet man das jetzt? Berechnet man das daran, wo die Leute studieren oder danach, wo die Leute
wo sie geboren sind?
Geboren sind. Wo sie,
ja.
Nicht ganz ein Drittel, würde ich sagen.
Okay, immerhin.
Ja, genau. Mhm.
Du hast 2020 den Jazzpreis der Stadt Köln und 2022 den WDR-Jazzpreis bekommen. War das nachher im Prinzip schon so vorbereitend auch für eine Leiterin des Bundesjazzorchesters? Braucht man sowas dafür? Ist das wie so eine wichtige Empfehlung?
Ich glaube nicht, dass man das braucht. Sowas ist natürlich immer wie so ein Zertifikat natürlich für die Leute, die das dann entscheiden müssen. Aber also es hilft bestimmt. Aber man braucht es sicherlich nicht. Ich denke, die Vision, die Ziele und so, das ist, wie man mit jungen Leuten arbeitet, ist da eher ausschlaggebender als jetzt irgendwelche Preise oder so. Genau. Mhm. Aber das ist natürlich, für mich war das damals, dass ich auch den WDR-Preis für Komposition bekommen habe, war für mich so, ach crazy, ja, das haben die Leute auch auf dem Schirm. Und da hat sich das dann auch mit Long-Covid und so wirklich in so eine andere Richtung für mich entwickelt, dass ich auch eben mehr komponiert habe, als dass ich gespielt habe. Und genau, so ist es dann, hat sich das dann so entwickelt.
Da warst du sehr gesegnet, ehrlich gesagt.
Sehr.
In dem Schaden, den du da genommen hast, hast du doch irgendwie noch eine schützende Hand gehabt. Schön.
Absolut.
Theresia, Pläne für dieses Jahr mit dem Bundesjazzorchester und mit deinem anderen Leiter zusammen mit Jörn Markus und Wulf. Was habt ihr für Pläne mit dem Bundesjazzorchester?
Also dieses Jahr steht sehr viel an. Es gibt jetzt Anfang des Jahres ein größeres Projekt mit dem klassischen Pendant des Bundesjazzorchesters, nämlich mit dem Bundesjugendorchester, das BJO. Da gibt es ein Projekt zusammen und dann gibt es Ende des Jahres eine Probenphase mit der NDR Big Band. Freuen wir uns alle schon sehr drauf. Und meine Arbeitsphase im Sommer wird ein Projekt mit einem armenischen Musiker sein, Yesai Karapetian. Er, genau, ein ganz großartiger Pianist. Er lebt jetzt in New York mittlerweile, aber genau, kommt aus Armenien und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll.
Toi, toi, toi. Gutes
Gelingen. Dankeschön.
Das war das MDR Kulturcafé. Mit Julia Hämmerling zu Gast war Theresia Philipp, die Leiterin des Bundesjazzorchesters. Sie hören diese Sendung auch gerne nochmal im Netz, wenn Sie möchten, auf unserer Seite mdr.de oder in der ARD Audiothek. Ich möchte mich jetzt auch von Ihnen verabschieden, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.